Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die unendlichen Sandstrände von Rimini sind nur eine Autostunde entfernt. Das kleine Städtchen Urbino liegt 35 Kilometer abseits der Adria im ansteigenden Apennin. Mit vielen Kurven schlängelt sich die Straße bis Urbino auf 500 Meter über dem Mittelmeer hoch. Die Marken sollen eine Arm-Leute-Gegend gewesen sein. Viel Steine gab's und wenig Brot. Noch 18 und 1900 wandern viele jüngere Leute aus den Marken nach Amerika aus. Der Hunsrück und die Eifel und andere deutsche Landstriche lassen grüßen. Wir erreichen Urbino Classico. Es liegt eng, gedrängt auf anderthalb Hügelspitzen getürmt und Roger Willemsen, der bekannte Schriftsteller und namhafte Fernsehmoderator, notiert in seinen Reisenotizen über Urbino.
Ganz gleich, von welcher Seite man sich Urbino nähert, die Stadt liegt immer verborgen und ganz plötzlich auf einer Anhöhe. Immer verblüfft ihre in beige, rot und ziegelrot fast unisono gehaltene farbliche Präsenz. Es vermittelt eine Atmosphäre, die uns nichts wieder loslässt. So reizvoll, so übervoll, mit herrlichen Perspektiven und Details ist diese Stadt.
Und Willemsen kennt die Ziegelsteine. Also fragen wir die Steine nach der Geschichte von Urbino. Christian Ulrich, Sie sind mein Klassikobegleiter. Sie zeigen mir einen alten Stich, ja so etwa 400 Jahre, mit einer ummauerten Stadt.
Vorne eine elegante Porta, also kein mittelalterliches, wehrhaftes Stadttor, eher eine Visitenkarte einer humanistischen Renaissance-Stadt. Urbino ist entlang steiler Serpentinen an schmalen, engen Straßen gebaut. Dann sehen wir hier auf dem gestichelten Druck den Turm von San Francesco. In der Nähe steht auch das Geburtshaus von Raphael. Hier im Vordergrund der Palazzo Ducale. Direkt dahinter der Dom, der aber nach einem schweren Erdbeben gegen 1790 neu erbaut werden musste. Apennin und Abruzzen sind für unruhige Erdstöße bekannt. Und wenn wir dazu auch noch die speziell deutsche Geschichte rund um die Marken aufblättern wollen, auch da gibt es machtpolitische Erdstöße in unruhigen Zeiten, so als Parabel dahergesagt.
Dann parabeln wir mal los. Italien untersteht von, glaube ich, 960, 300 Jahre lang deutschen Kaisern.
Ja, schon Karl der Große hatte gewissermaßen eine direkte Telefonverbindung nach Rom. Italien wird später und regional von italienischen Adelsfamilien beherrscht. Also den Medici in Florenz, die Sforza und Visconti in Mailand, den Dogen in Venedig. Rom wird reihum von Clans regiert, die auch die Päpste bevorzugt aus den eigenen Reihen auskungeln. Und hier in Urbino, da herrscht damals die Familie Montefeltro. Die arbeiten sich als Condottieri hoch.
Und wir lesen?
Der Begriff Condottieri hört sich fast harmlos an. Sie sind in Wirklichkeit verwegene Söldnerführer, die sich mit eigener Armee verdingen. Je nach Angebot und Nachfrage kämpfen sie für oder gegen Päpste, Städte, andere Fürstenfamilien. Auch gegen Normannen, Franzosen, auch mit oder gegen die römisch-deutschen Kaiser. Die Condottieri lassen sich, wenn erfolgreich, hoch bezahlen.
Aber jetzt in medias res. Unter der ottonischen Herrschaft wird hier der Name Marken eingeführt. Und wenig später, in Barbarossas Zeiten, speziell 1155, bei seiner Kaiserkrönung in Rom, da ist der Rotbart gerade 33 Jahre alt. Da werden die Condottieri des Hauses Montefeltro mit der Mark Urbino belohnt und belehnt, weil sie auf der deutschen Seite standen.
Und dann folgt ja auch noch ein Friedrich II., der Enkel Barbarossas, dieser Falkenkaiser.
Der hat den Mark-Urbino-Vertrag erneuert. Er hat hochgebildet, mit Philosophie, Lyrik und Naturwissenschaften beschäftigt, die damalige Welt in Erstaunen versetzt. Stichwort Stupor Mundi. Und bitte aufgepasst, er wird hier an der Adria, Luftlinie 60 Kilometer von Urbino entfernt, geboren. Friedrich II. Regiert ja sein unfassbares Riesenreich. Es reicht von der Nordsee bis nach Sizilien. Er regiert es bevorzugt aus dem südlichen Italien, Sizilien.
Fassen wir es mal grob zusammen. Rom, der selbsternannte Mittelpunkt des Erdkreises, ist von Urbino 270 Kilometer entfernt oder damals 5 bis 6 Reisetage. Die Päpste der Renaissance sind damals oft noch jüngere Kerle, so 35. Sie beanspruchen beispielsweise Nur seine Heiligkeit ist von Gott ermächtigt, als dessen einziger Stellvertreter auf Erden diese Analphabeten von nördlich der Alpen mit der begehrten Kaiserkrönung mit einem römischen Reich deutscher Nation zu belehnen. Und das ist kniend, demütig und dankbar entgegenzunehmen. Basta oder Amen. Und das immer wieder unheilige Durcheinander und die intriganten Hütchenspielereien aus Glauben und Knien und Kirchenbann und Gegenkönigen. Und das muss ich jetzt hier abrupt abstoppen. Mir läuft in Urbino die Zeit davon. Bitte, Herr Ulrich, übernehmen Sie.
So regiert dann in Urbino ab 1444 der Herzog Federico da Montefeltro fast 40 Jahre lang als Condottieri. Und Federico, verdeutscht Friedrich, trägt diesen Namen nicht zufällig. Federico verdient sich auf allen Schlachtfeldern Italiens so viel Ruhm und Reichtum, dass er Urbino zu einer Perle der Hochrenaissance ausbauen lässt. Er baut sich den Palazzo Ducale. Es ist gewissermaßen ein ganzes Stadtviertel von Urbino unter einem Dach vereint. Er errichtet auch den Dom. An seinem Hofe arbeiten, dichten, musizieren, schreiben und malen führende Künstler, auch aus Spanien, den Niederlanden oder ein flämischer Roger van der Weyden. Die Bibliothek des Herzogs soll größer als die im Vatikan sein.
Lassen wir Bilder sprechen. Sie haben hier ein kleines Porträt des belesenen Federicos.
Er inszeniert sich als Condottieri im vollen Harnisch. Über der Rüstung ist lässig ein purpurroter Mantel geworfen. Er liest in einem in rotem Leder gebundenen Buch, möglicherweise ein frommes Stundenbuch. So will er ja auch bewertet sein. Und neben dem Herzog steht sein Söhnchen, ein artiger Dreikäsehoch. Federico lässt sich aber nur von der rechten Seite darstellen, denn seine linke Gesichtshälfte ist von einem militärischen Betriebsunfall ramponiert.
Und wenn der Herzog nicht gerüstet im Sattel sitzt, diskutiert oder philosophiert er, liest. Und so wird auch eine an sich kleine, aber interessante Nachricht vom Hofe Urbinus bis nach Rom, Venedig und Florenz multipliziert. Und wir lesen.
Der Hof des Federico da Montefeltro hat sich auf 6 Künstler geeinigt, die den Olymp der besten Maler Italiens darstellen. Leonardo, Michelangelo, Raphael, Mantegna, Giovanni Bellini und Giorgione.
Und damit ist auch das Stichwort Raphael aus Urbino gefallen. Der deutsche Kunsthistoriker Christoph Tönes im Zitat.
Das kleine Herzogtum Urbino, in dem 1483 Raphael zur Welt kommt, beherbergt einen der glanzvollsten Musenhöfe der Renaissance. Raphaels Vater wird in Urbino als tüchtiger Maler und Goldschmied geschätzt, der am Herzoghof verkehrt.
Der kleine Raphael lernt in der Werkstatt des Vaters auch die ersten Schritte der Malerei und der Proportionslehre. Mit 8 Jahren stirbt ihm die Mutter, 3 Jahre später auch der Vater. Der 11-jährige Raphael kommt zu einem tüchtigen Maler nach Perugia. Mit 17, da ist er an sich noch in den Lehrjahren, unterzeichnet er einen Vertrag für ein aufwendiges Altarbild, in dem er als Magister, also Meister, genannt ist. Es folgen umgehend weitere Aufträge, Porträts reicher Persönlichkeiten, frühe Madonnen, jedweder Ausschmücken und Beilagen, seine Sixtinische Madonna, heute in Dresden, die folgt erst später. Ich habe hier beispielsweise auch Vorstudien zu einer aktionsreichen Geschichte, der heilige Georg im Kampf mit dem Drachen. Das jäh aufbäumende Pferd und ein junger, furchtloser Georg mit weit ausholendem Schwertstreich.
Und darunter das glitschige, das Meer, schwänzige Drachenungeheuer mit aufgerissenem Rachen. Das ist ja auch mythologisch. Teufel, Unterwelt, Untergang.
1505 ist ein besonders interessantes Jahr. Da arbeitet Raphael, nun 22, in Florenz schon für einen schwerreichen Kunstmäzen, für den auch Michelangelo und Leonardo da Vinci malen. Und nebenbei, Albrecht Dürer weilt 1505 in Venedig. Er ist 13 Jahre älter als Raphael. Und später tauschen Raphael und Dürer gegenseitig Kopien von Skizzen aus. Und nun aufgepasst, es ist kunsthistorisch belegt, dass Raphael, der eine Art Hemmung hat, sich empathisch in den Schmerz unter dem Kreuz von Golgatha einzudenken, der übernimmt aus einem Dürer-Holzschnitt diesen Passionsschmerz in seinem, also in Raphaels Bildnis der Kreuztragung, heute im Prado, Madrid.
Und in Rom beginnt ja gleichzeitig auch der Neubau dieser Peterskirche, der größten Kathedrale der Christenheit. Und Papst Julius II. Beauftragt einen Bramante mit der Bauleitung.
Und Donato Bramante kommt vom herzoglichen Hof in Urbino. Bramante ist zudem mit Raphael verwandt. Dieser Bramante berät den Papst, den hochtalentierten Raphael aus Florenz nach Rom zu holen. Papst Julius möchte nämlich seine Privatgemächer in der Sixtina neu ausgemalt bekommen. Ein horrender Auftrag zu allerbesten Konditionen. Und machen wir uns dabei einmal klar, jeder Künstler muss jeden Entwurf päpstlich abklären lassen. Und nun zeige ich Ihnen was.
Ja, und Sie zeigen mir hier einen Wälzer voll mit Raphael-Bildern und mit einer Überschrift. Römische Räume, Kunst, Kabale und Liebe unter Julius II. Naja, und Sie blättern mir jetzt Raphaels Erschaffung des Weibes im Paradies auf.
Es ist ein Bildnis von insgesamt 48 Gemälden, die etwa 10 Meter hoch die Decke eines langen Flurs ausschmücken.
Also, Raphael malt im Paradies einen Gottvater mit schlohweißen Haaren, etwas vollschlank, bekleidet, so gehört sich das ja auch, und Gott schiebt mit einer Hand ein schüchternes Evchen vor. Sie ist nackt und bedeckt mit den Händen züchtig ihren Busen, und ein ebenfalls nackter, muskulöser, aber etwas verlotterter Adam lungert da an einem großen Stein. Er scheint, so zeichnet oder deutet das Raphael, Adam scheint mit der Neuen überfordert. Und denken wir uns doch auch mal ein, er sieht einen zweiten Menschen, der etwas schmaler und etwas anders gebaut ist als er. Adam ist 30 oder noch älter, das Evchen vielleicht zarte 14 oder 15. Eine flott und raffiniert hingehauchte oder naive Story. Wenn ich nun Gott eine Sprechblase anmalen darf, dann könnte er jetzt sagen, Adam, das ist jetzt deine Gefährtin. Gefällt sie dir? Und du bist der Ältere. Und macht mir ja keinen Blödsinn im Paradies. Ich sehe alles. Und Willy Brandt würde vielleicht nachdenklich anfügen, es passt nicht zusammen, was zusammengehört.
Aber der Papst hat augenscheinlich diese mehrdeutige Paradiesordnung nicht reklamiert. Wir kennen natürlich hunderte Darstellungen aller Meistermaler, auf denen Adam und Eva als ein junges Pärchen eng beieinander stehen.
Und um Raphael besser zu verstehen oder bebildern zu können, müssen wir in Urbino nachdenken, wie haben denn zu dieser Zeit die heiligen Väter getickt, die sich zudem ja auch noch alle von dem großen Raphael in Rom aufwendig porträtieren lassen. Da ist einmal Alexander VI., der Borgia. Der kümmert sich als Papst damals um mindestens 9 eigene Kinder und führt ganz öffentlich ein haarsträubendes Kirchenleben. Seinen Filius Caesare erhebt er ohne Skrupel zu einem Kardinal von Valencia. Und einen weiteren Sohn, den er mit einer Mätresse hat, er nennt er ebenfalls zum Kardinal.
Und genau dieser Kardinal steigt 30 Jahre später auch noch zum Papst Paul III. Auf. Kardinaldotierungen sind jeweils mit großen Pfründen verbunden. Und Borgia-Kardinalsohn Cesare überfällt und besetzt zu seiner Bereicherung etwas später Urbino.
Kommen wir zu Papst Julius II. Er kennt keine solchen orgiastischen Vergnügen wie sein Borgia-Vorgänger, kennt aber das Ansammeln von Pfründen, denn Julius' Onkel war auch schon Papst und hat familiär für die Vetternverwandtschaft vorgesorgt.
Papst Julius weigert sich immerhin, die verluderten Papstgemächer Alexanders VI. Zu übernehmen. Das wird er sich nicht antun. Julius erleben die Christen nicht mit Kelch und Weihrauchfass. Er ist ein machtversessener Kriegsherr auf den italienischen Schlachtfeldern. Und Schlachtfelder, die kosten viel Geld. Diese Päpste treiben ihre vatikanischen Bankiers in den Ruin. Rom ist pleite, zahlungsunfähig.
Das heißt aber, es geht, ob Politik oder Vatikan, immer genauso weiter, wie übrigens heute auch. Man behauptet, es sei alternativlos. Und wo Kassen leer sind, müssen sie eben von anderen aufgefüllt werden. Und statt Geldpapierdruckmaschinen, die man damals noch nicht kannte, erfindet man deren Vorläufer, den Ablasshandel. Und besondere Schlauberger verkaufen auch Ablasse für Tote. Und für diese Finanzgebaren kommt auch punktgenau der richtige Papst auf den Heiligen Stuhl. Das ist Leo X., ein Florentiner aus dem Bankenkonsortium der Medici. Ihm ist nichts zu teuer. Er bekommt die nötigen Wahlstimmen, wie auch schon seine Vorgänger tricksten, er kauft Stimmen mittels Bestechung dem bewährten Karrierebeschleuniger.
Papst Leo ist mit 37 Jahren nicht mal ein geweihter Priester, aber schon ab 13 ein Kardinälchen mit fetten Pfründen, vor dem man auf die Knie zu fallen hatte. Leo ist auch ein begeisterter Karnevalist, mag Prunkwagen.
Auch Leos Leitspruch ist alternativlos.
Gott gab uns die Papstwürde, also genießen wir sie.
Er exkommuniziert seinen lästigsten Stänkerer, einen deutschen Augustinermönch aus Wittenberg. Papst Leo X. Schafft statt Reformen zusätzlich hunderte hohe Ämter im Vatikan, die er als Pfünde an seine Verwandten verteilt oder höchstbietend verkauft. Zusammengefasst, mit solch kruden Typen muss sich ein Raphael in Rom auf den Baustellen der neuen Basilika oder bei der Ausmalung der Gemächer herumärgern.
Raphael betreibt schließlich ab 1508 in Rom mit geschätzt 20 hochqualifizierten Mitarbeitern eine geniale Malwerkstätte. 12 Jahre später, am 6. April 1520, erfährt dann die Kunstwelt vom frühen Tod des erst 37-jährigen Raphael. Er stirbt kinderlos, plötzlich an einem Fieber.
Wir verabschieden uns vor Raphaels Geburtshaus hier in Urbino von dem Maler. Und sie blättern mir, kleiner Kopie, ein ganz großes Fresko auf. Raphaels Schule von Athen.
Es ist im Original in den päpstlichen Gemächern im Vatikan über 10 Meter breit, als Fresko aufgetragen. Es ist eine Hommage auf die Renaissance. Renaissance heißt Wiedergeburt, also Rückbesinnung auf die Antike. Und antiker als im klassischen Athen können universale Schulbildung, Bücher und Gedanken, Diskussionen, Philosophie, Theater, Satire nicht sein. Raphael zeichnet als eine gleichnishafte Geschichte 58 mannshohe Persönlichkeiten der Antike in den großen gewölbten Saal einer Athener Schule hinein. Es ist das Athen 2000 Jahre zuvor.
Man sieht nur, was man weiß und kennt, sagt Goethe. Ich habe hier so einen Zettel mit den Namen der von Raphael in diesem großen Fresko abgebildeten Philosophen. Über 4 Marmorstufen verteilt sind das in oberer Reihe Sokrates und Aristoteles. Oder ein Heraklit hängt gedankenverloren über einem Marmorsockel. Der alte Diogenes liegt ungeniert auf der Treppe und liest ein Manuskript. All dies malt und komponiert Raphael 1510 mit Billigung des Papstes Julius. Und der Meister leistet sich auch den Gag und verewigt sich an der äußerst rechten Seite als Schüler aus Urbino mit in das Bild. Aber die abgebildeten Professoren, wie auch ihre Studenten von Athen, leben und glauben ja noch in der griechischen Götterwelt. Zeus und Aphrodite und Hermes, der antike Paketbote. Sie treiben es ja damals mindestens so, wie es sich 2000 Jahre später der römische Klerus bis in seinen Spitzenpositionen leistet. Die Steine von Urbino, dem Ort der kurzen Wege, stoßen so viele Ereignisse rund um Raphael, wenn man es denn weiß.